Nie gehört von Katjana Gerz. Nie gehört von Katjana.
Hey!
Hallo Katjana.
Hi Chris. Hey.
Wie geht's dir?
Nicht so besonders gut, weil ich komme hier gerade nicht in meine Tür rein.
Aber hast du nicht Schlüssel in der Hand?
Ja, ich merke gerade, dass der Gag nicht so richtig aufgeht. Aber ich komme nicht rein. Ich stehe hier und meine Pflanzen sterben gerade.
Möglicherweise ist das heute wieder einmal dein Glückstag. Denn wir haben einen neuen Gast für nie gehört. Und zwar Oliver Diederichsen. Das ist ein Safe-Knacker.
Was?
Und der kann gut mit Schlössern.
Perfekt. Kannst du den hier hinschicken?
Nee.
Ja, super. Toll.
Nee, komm du mal her.
Dann kommt er hier hin.
Nee, dann kommst
okay.
du mal zu uns.
Bis gleich.
Bring deine Tür mit.
Ciao.
Ciao.
Also cheers, zuerst mal. Kaffee cheers. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Mmh. Lecker. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke vielmals.
Gerne.
Entschuldigung, dass ich letztes Mal nicht da war. Ich war ja ein bisschen krank geworden. Genau, und du bist als vom Beruf Safe-Knacker.
Genau so kann man es sagen.
Wie anders kann man es denn sagen? Also kann man noch sagen Tresorknacker?
Ich sage immer, die Leute, wenn ich reinkomme, dann sind die Leute immer ganz neugierig und dann sagen sie, und dann gucken sie mal, ach, so sieht jetzt ein Tresorknacker aus. Dann sage ich, ja, ganz normal, wie jeder andere Mensch auch.
Aber was hast du vorhin gesagt, es gibt auch einen Panzer, wie sagt man?
Panzerknacker? Ja. Ich hatte mal einen Kunden, das kann ich gleich mal erzählen, das war wirklich sehr lustig. Das war so eine Nachlasssache und die Frau, keine Ahnung, die hatte sich wohl mit ihren Erben da sehr überworfen.
Eine was, ein was?
Nachlasssache, Erbsache.
Okay.
Und die hatte sich mit ihren Erben wohl überworfen und war schwer krank und ist dann wohl gestorben und hat aber alles dran gesetzt, dass sie nichts kriegen. Und die hat schon zu Lebzeiten hat die ihr Haus verkauft und in dem Haus selber war noch unten im Treppenabgang war ein Wandtresor.
Mhm.
Und dann hat der Nachlasspfleger, der hat mich dann eben geholt, um das aufzumachen. Und dann haben wir den Tresor da eben aufgemacht und dann war dann noch richtig, ich hatte alles dann vermacht einer wohltätigen Organisation. Und dann haben wir den Tresor aufgemacht und in dem Tresor waren tatsächlich noch Bargeld, Gold, Silber und eine Panzerknackerfigur. Dieser Panzerknacker. Genau. Und ich mach die Tür so auf, also man fragt ja immer und dann habe ich zu dem Nachlasspfleger da gesagt, ja, kann ich hier aufmachen? Sagt er, ja, klar, machen Sie. Und dann mache ich so auf und dann schaut mich direkt dieser Panzerknacker an. Und da habe ich zu ihm gesagt, der ist für mich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, den können Sie mitnehmen. Und seitdem steht er in der Werkstatt bei mir, diese eine kleine Panzerknackerfigur.
Oh, wie cool. Ja. Oh, wie cool. Wie lange hat es gebraucht, das aufzumachen?
Ach, so unterschiedlich. Kann von ein paar Minuten, ein paar Stunden, Tag, zwei Tage.
Wie lange hat genau dieser spezielle
auf? Ach, weiß ich nicht, Stunde oder sowas. Oder die meisten, also ich sag, viele Sachen sind in weiß ich, anderthalb Stunden erledigt. Ne?
Also
so viel zum Panzerknacker, ne? Der legale Panzerknacker.
Ja, sehr gut. Wie kam es denn zu dem Beruf? Wie ist so dein Werdegang? Wo hat es angefangen?
Also das Ganze, eigentlich bin ich Kaufmann.
Mhm.
Und ich hatte auch mal selber, ich komme aus einer ganz anderen Branche. Ich hatte früher mal ein Weingeschäft.
Mhm.
Und
also du warst Kaufmann?
Ich und bin dann, Kaufmann.
Du bist Kaufmann, sorry, ja. Das verfällt ja nicht.
Nein, genau.
Das ist eigentlich ganz praktisch, gut. Und dann zu Wein.
Genau, ich habe mich selbstständig gemacht und hab einen Weinladen gehabt, hier in Hamburg auch. Und dann habe ich mal das ist ja schon über 20 Jahre her, habe ich mal einen Fernsehbericht gesehen bei Jürgen von der Lippe über ungewöhnliche Berufe. So was Ähnliches, was wir heute hier machen.
Ja, ja.
Und da ging es ums Lockpicking. Weißt du, was Lockpicking ist?
Also ich gehe da so, dass man vielleicht bei Autos und so diese...
Nee. Lockpicking ist das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern.
Mhm, okay.
So. Und den Beitrag habe ich gesehen und da habe ich gesagt, das ist mein Ding, das will ich machen. Und dann, damals gab es ja noch kein Internet, dann habe ich die Redaktion angeschrieben, schön noch einen Brief. Und habe die dann eben gebeten, ob sie mir irgendwie eine Adresse geben können von dem, der da interviewt wurde. Und haben die dann auch gemacht. Und dann habe ich
wirklich, die haben dann zurückgeschrieben?
Ja, genau, vor über 20 Jahren. Du kennst das gar nicht mehr.
Nee, ich mache nur noch Herzchen bei irgendjemandem, genau. Wenn mir irgendwas schreibt, Doppelklick, ja, und das
da
war's.
Da gab es auch noch kein iPhone. Und Ja, dann habe ich da, das war damals total neu, kam aus Amerika, heißt ja Lockpicking, heißt ja, kannst du ja übersetzen, Schlösser pflücken oder sammeln oder egal. Und das kam aus der Hacker-Szene. Mhm. Weil Lockpicking, also wenn du jetzt, sage ich mal, zerstörungsfrei ein Schloss aufmachst, ist ja ähnlich. Du überwindest ja ein Sicherheitsfeature und das ist ja ähnlich wie aus dieser Softwarebranche, die hacken ja auch also irgendwelche Programme oder gucken nach Sicherheitslücken und das ist praktisch, das kann man ziemlich gut vergleichen und deswegen gibt es auch seit der Zeit gibt es eine ganz enge Verbundenheit zu den Hackern, also zum Chaos Computer Club und ja, und dann habe ich mir da eben mein erstes Pixet da besorgt. Und
also du hast dann die Information bekommen von diesem Mann, der dieser Lockpicker war?
Ich habe das gesehen, über Lockpicking.
Und genau, dann gesagt, und dann das hast du cool. ihn kontaktiert genau. daraufhin? Und
dann habe ich mir mein erstes Lockpicking-Set besorgt. Also vor 20 Jahren oder über 20 Jahren ist das ja nun schon her, war das ziemlich schwierig, weil diese Werkzeuge, die gab es damals nicht so offiziell auf dem Markt. Also die kamen dann auch alle aus Amerika. Mittlerweile, wenn man bei, keine Ahnung, Amazon oder Internet guckt, findet man Tonnen, also und auch, also kann man alles kaufen und kriegt alles. Das war aber zu der Zeit noch nicht so. Ja, und dann bin ich damit angefangen. Und das hat einfach eine wahnsinnige Faszination, dieses Lockpicking. Und über dieses Lockpicking bin ich dann tatsächlich in diese Tresorbranche dann reingerutscht. Ich habe dann neben dem Laden, habe ich einem Freund ausgeholfen in einem Schlüsseldienst. Und da waren immer wieder Sachen mit Tresoren, die wir damals nicht machen konnten. Und dann habe ich zu meinem Kumpel, der lustigerweise mit Vornamen Dietrich heißt. habe ich gesagt, Dietrich ist ja eigentlich total bescheuert, das nicht mitzumachen, weil das ja eigentlich ein gutes Geschäft ist. Und dann hat er so, ja, können wir nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ich schaue mir das mal an, ich finde das interessant.
Ja.
Und so bin ich dann da gelandet.
Und wie, also jetzt heutzutage denkt man sich, dann guckt man sich irgendwelche Tutorials an und übt das und
man
so.
Findet viel, das, man findet viel im Internet.
Aber auch damals schon? Und
nee, damals gab es das ja noch nicht. YouTube gab es noch nicht. Und heute kann man natürlich viel finden, aber es ist wie bei jeder Sache so, du kannst dir anschauen, wie du Klavier spielen kannst, aber deswegen kannst du nur nicht Klavier spielen. Mhm. Und das ist bei solchen Sachen auch so und das ist, glaube ich, bei jedem Job so, der so ein bisschen Spezialwissen erfordert. Du kannst es zwar in der Theorie wissen, aber ob du dann final das dann auch so umsetzen kannst, ist eben die Frage.
Genau. Und dann, wie ist das immer weitergegangen? Also du hast dann immer noch den Weinladen gehabt, hast dann
genau, lange Jahre parallel
mitgearbeitet und dann?
Und dann wurde das immer mehr und dann habe ich mich schließlich entschlossen, dann das Wein nur noch als Hobby zu betreiben und umzusetzen.
Welches Jahr war das?
Das lief lange parallel, also aber den Laden zugemacht habe ich schon, also 2007 oder sowas, also schon relativ lange.
Jetzt ist man natürlich sehr neugierig. Was war denn so eine der krassesten Erfahrungen, die du gemacht hast beim Tresoren öffnen?
Also Geschichten gibt es viele über die Jahre. Man erlebt natürlich auch...
Das ist doch the juicy stuff. That's what we want to hear. Das ist
das Problem ist, Namen kann man nicht nennen, weil viele von den Kunden, die existieren, ja. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein.
Und wir geben so einfach Fake-Namen, sowas wie Mrs. Pink oder...
Aber es ist natürlich, die Bandbreite ist groß. Es gibt natürlich viele eben Erbschaftssachen, ne, gibt's viele. Und da ist es immer doch interessant zu sehen, wenn es dann ums Geld geht, dann sieht man das wahre Gesicht der Leute.
wie meinst du das?
Ja, also wenn das Erbe zu verteilen ist, dann...
Ja. Ist das viel Erbe wahrscheinlich oder ist das...
Ja, also häufig. Ne? Mhm. Also das ist zumindest, wo ich dann ins Spiel komme, weil irgendwie ist die Kombination weg oder der Schlüssel fehlt oder sowas. Ja, dann gibt es häufig Zank und Streiterei. Aber also eine Geschichte, die man durchaus erzählen kann, ist, weil das hat sich auch mittlerweile erledigt. Der Haxen, sagt ihr das was? Herr Haxen, das war ja dieser große Betrüger hier in Hamburg, der hat also hunderte von Millionen Euro eingesammelt von also diversen Leuten und denen irgendwelche Beteiligungen versprochen, die ja dann natürlich die völlig illusorisch waren. Und der ist ja dann seinerzeit nach Südafrika geflüchtet, ist dann aber tatsächlich verurteilt worden. Hat auch seine Strafe abgesessen. Und ja. Also ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es richtig ist, er soll heute soll er irgendwas mit Wein machen. Auf jeden Fall dieses Ganze, also das wurde dann alles abgewickelt. Und das Haus von dem Haaksen, das wurde versteigert. Das ging dann in die Insolvenz und wurde dann eben versteigert. Und dann bei den Umbaumaßnahmen haben sie irgendwie zwei Tresore noch gefunden. Mhm. Und das eine war so ein kleiner Wandtresor, den habe ich dann aufgemacht. Und dann ziehe ich den auf, war leer. Und dann lag eine Banderole drin, leere Banderole, 500-Euro-Schein, ich weiß nicht wie viel, 50.000 Euro oder irgendwas, oder ich weiß nicht wie viel, 100.
Ist ja auch egal. Was ist das, eine Banderole?
Banderole ist, ja, womit die Geldscheine zusammengehalten werden. Wenn, okay, wenn du von deinem Konto 50.000 Euro brauchst, weil du dir eine Gucci-Tasche kaufen willst.
Das passiert öfters.
Dann brauchst du ja Geld.
Und dann geben sie dir so ein,
wenn das Original kommt aus der Druckerei, ist noch so eine Banderole drum. Mhm. Da steht dann halt drauf, was weiß ich, 100, 500er, okay, A 50.000 Euro.
Ja.
Und stimmt das überhaupt? 100 mal 100? Ja, 50.000.
Das können unsere ganzen lieben Zuhörer dann nochmal nachrecherchieren.
Genau, ist der Zuhörer gefordert. Auf jeden Fall, die war leer natürlich. Aber lustigerweise habe ich sie genommen und angeguckt. Und dann stand drauf, für Ollo. Ich heiße ja nun Olli, ne? Aber das fand ich also sehr lustig. Und die habe ich natürlich mitgenommen. Die hängt immer noch an meiner Pinnwand.
Wow, das ist schon sehr gut. Also das heißt, also man hat auf jeden Fall einen Namen für sich gemacht. Also das,
hat der Haaksen wohl extra für mich reingelegt.
Ja.
Was weiß ich.
Und wie viel, also du kannst wahrscheinlich jetzt nicht über die Preise sprechen, aber wie viel kostet denn das, dich zu engagieren? Verschiedene, hängt das auch davon ab?
Also das kann man schon drüber reden. Das ist jetzt nichts, ist das natürlich sehr abhängig von dem Schrank. Ich habe einen guten Kumpel in Köln, der das genau dasselbe macht wie ich. Und wir lachen dann immer, weil die Kunden rufen immer an, sagen, ja, Herr Diederichsen, was kostet denn die Tresoröffnung? Und dann sagt er immer, welche Farbe hat der Schrank?
Ja. Das ist gut.
Weil es ist wirklich so.
Und wie oft, schwarz.
Schwarz, ja, der schwarze kostet doppelt. Genau, nein. Und das ist wirklich, das hängt sehr halt vom Schrank ab. Ne? Es gibt ja die Sicherheitsklassen, nach denen richtet sich das eigentlich. Also ein normaler Einserschrank oder irgendwie sowas, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber wenn das jetzt höhere Sicherheitsklassen sind, so, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 aufwärts, das ist natürlich auch richtig aufwendig. Ne? Mhm. Und je nachdem, was eben los ist, kann natürlich irgendwie ein kleiner Defekt nur sein. Aber häufig muss man bohren und irgendwas machen. Und dafür sind die Tresore ja da, dass sie nicht so schnell aufgehen.
Ja, klar.
Ja.
Bei uns, ein sehr guter Kumpel von meinem Vater, den ich über meine Kindheit dann auch kennengelernt habe, er ist Italiener und der hat auch immer einen Tresor gehabt, und wo er sein ganzes Geld immer reingetan hat. Mhm. Er war ein Simple Man, ein Eisdiener-Verkäufer und...
die sind die Schlimmsten.
Und nichtsdestotrotz wurde leider dieser Tresor geklaut, mhm, und sein ganzes Geld und alles weg. Jetzt frage ich mich, hattest du mal das Gefühl, oder wahrscheinlich wüsstest du es nicht, sonst würdest du ja das machen, aber beweist man dir, also wenn es ein Wandschrank ist und es eingebaut ist, ist ja klar, aber wenn ich jetzt hier hinkomme und sage, hier, das ist einer...
Also es kommt tatsächlich vor, dass die Leute sagen, ja, ich komme zu Ihnen in die Werkstatt. Dann sage ich natürlich, können Sie denn irgendwie beweisen, dass das Ihr Schrank ist?
Genau.
Und häufig liegen ja irgendwelche Unterlagen drin oder Dokumente. Und sonst im Zweifel macht man es halt nicht. Ne?
Ist das schon mal vorgekommen, wo du
eigentlich
gedacht hast?
Nee. Weil du musst auch mal umgekehrt denken, du klaust den Tresor, dann gehst du ja nicht zum professionellen Panzerknacker, um den aufmachen zu lassen. Das ist ja total hirnrissig. Ne?
Und ich gehe direkt zur Polizei.
Genau. Und das kommt ja immer wieder vor. In Berlin machen sie ja immer irgendwie die Seitenkanäle leer. Da finden sie ja auch immer wieder aufgeknackte Tresore.
Mhm.
Oder irgendwo in Süddeutschland haben sie mal in einem Stausee haben sie irgendwie dutzendweise aufgebrauchte Panzerschränke gefunden, weil die machen die dann auf und schmeißen sie dann halt irgendwo
rein.
Genau.
Und ich habe den lustigsten Bericht mal gesehen, wo Leute versucht haben, sie wollten so ein von der Bank wie heißen diese Automaten, Bankautomaten?
Aber die haben Geldautomaten
und sie haben halt irgendwas drum gewickelt, ist wahrscheinlich Amerika gewesen, und drum gewickelt und rausgefahren. Und später haben sie aber gemerkt, dass es nicht das, wo das Geld ist, sondern nur, wo...
Ja, der Drucker. Ja, schön. Aber das ist ja... Deswegen gehen sie ja einbrechen, weil sie doof sind.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, wie nah oder wie oft hast du schon mal leicht mit dem Gedanken gespielt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, to become a burglar?
Das fragen die Leute immer wieder. Und dann sage ich zu den Leuten immer, deswegen müssen sie mich gut bezahlen, damit ich nicht wiederkommen muss. Ich sage immer, eine Sache, die man sich meiner Meinung nach im Leben ersparen sollte, ist, in den Knast zu gehen. Und das ist, es ist ein super Job. Ich verdiene ausreichend gut. Also ich habe nicht die Motivation, irgendwie einbrechen zu gehen, ehrlich nicht. Außerdem ist es so, wenn man das machen würde, dann ist mein ganzer Job, kann ich an den Nagel hängen.
Ja. Weil du sagst ja, dass ich auch nicht die Erste bin, die diese blöde Frage stellt, aber es ist wahrscheinlich dieses Klischee, was man noch irgendwie so im Kopf hat, dass man den Burglar, also den Tresoröffner so, weil der Beruf ja auch...
Es gibt ja immer wieder große Einbrüche und das ist ja gerade vor ein paar Tagen, ist ja in Dresden da eingebrochen worden, im grüne Gewölbe oder sowas, und da haben sie ja diesen Diamantenschmuck da geklaut.
Ja.
Es gibt schon immer wieder Einbrüche, wo
wird dann öfters schnell dann auf dich und die Kollegen geschaut? Nein.
Glaube ich nicht. Nee. Also ich mach das schon. Good. Könnte sein, aber es ist noch nie vorgekommen, dass die Polizei bei mir vor der Tür stand und sagt, wo waren Sie vorgestern Nacht? Ne? Sagen die Kunden zum Beispiel, dann sage ich, soll ich das Zahlenschloss für Sie einstellen? Und dann sagen die meisten Kunden, ist das zu kompliziert? Dann sagen sie, ja, machen Sie. Und dann sagen sie, jetzt wissen Sie ja den Code. Dann sage ich, ja, den weiß ich jetzt. Wenn Sie mich übermorgen anrufen, dann weiß ich ihn nicht mehr. Ich schreibe ihn mir auch nicht auf. Und sollte übermorgen irgendwas fehlen aus Ihrem Tresor, dann ist das doch das Erste, was Sie der Polizei erzählen, der freundliche Tresortechniker war gerade da und hat den Code umgestellt. Also.
Dann müsstest du sagen, ich schlafe in der Nacht, rede, wenn ich schlafe. Es kann sein, dass ich den Code, während ich schlafe, gesagt habe. Also verdächtigen Sie meine Frau.
Kann alles sein.
Und somit
kann alles sein.
Ist Ihre Frau.
Ein gewisses Vertrauen setzt das natürlich voraus, ist klar. Und das ist auch, ist ja auch wichtig. Und wenn man das halt so lange macht, dann ist das schon da. Man wird ja auch weitergereicht. Also es ruft dann irgendwann mal jemand an und sagt, ich habe Ihre Nummer von dem und dem.
Und das geht ja Hand in Hand. Dann Schlösser ganz normal aufmachen. Machst du das noch? Oder?
Nee, und das also nochmal zurück zu diesem Werdegang, dieses Lockpicking. Dieses Lockpicking ist, das mache ich immer auch noch wahnsinnig gerne. Das ist einfach faszinierend und das hat also so verschiedene Aspekte. Schloss und Schlüssel hat ja auch irgendwie so eine Symbolik.
Mhm.
Ja. Also der Schlüsselträger, das war ja früher also noch viel wichtiger als heute, der hat ja auch Macht. Ja. Also, und du kannst praktisch auf- und zusperren. Mhm. Also, wenn du den Zellenschlüssel hast, kannst du jemanden einsperren, ihm die Freiheit nehmen oder ihn eben freilassen.
Mhm.
Und dieser Aspekt, eben zu sagen, ja, das Schloss hängt zwar da, aber ich kann es aufmachen, ist natürlich irgendwie schon was ziemlich Faszinierendes. Und praktisch sagen zu können, okay, egal, ich kann die Schlösser halt öffnen, ich brauche den Schlüssel nicht, ist natürlich eine ziemlich coole Sache.
Ja.
Und
fließt das so ein bisschen auch so rein in die Persönlichkeit, dass man sagt, so eigentlich stehen mir alle Türen offen?
Könnte man sagen,
so fast.
Genau. Und wie gesagt, Schlüsseldienst mache ich ja gar nicht mehr. Ich mache nur noch was eben mit Tresoren zu tun hat. Aber dieses Lockpicking selber, das mache ich natürlich nach wie vor, weil es einfach mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß macht. Und interessanterweise ist diese Lockpicking-Szene, es gibt ja so gewisse Interessensgebiete. Und lustigerweise ist zum Beispiel ein Schloss zu öffnen, zerstörungsfrei zu öffnen. Ich habe übrigens auch eins mitgenommen und auch Lockpicking-Werkzeug, wenn du es mal ausprobieren
willst. Ja, definitiv. Sehr schön, sehr cool.
das ist ja wie so ein Puzzle zu lösen. Mhm. Und es ist interessanterweise so, wenn du das natürlich, es ist auch Lockpicking in der Theorie, du kannst dir ein Video angucken und dann erklärt dir einer, aha, so und so wird es gemacht, deswegen bist du noch kein guter Lockpicker.
Mhm, ja, ja.
Man muss es natürlich auch üben, aber...
So wie Haare schneiden, und gucken,
genau,
aber das heißt nicht, dass man Friseur werden kann.
Und, aber interessanterweise ist es so, wenn du den Weg findest, wie ein Schloss zu öffnen ist, dann geht es eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise. Mhm. Das ist also total interessant. Und deswegen ist dieses Lockpicking ist sehr affin mit so Puzzles und, und so Knobeleien und sowas. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die dieses Lockpicking gerne machen und auch unheimlich gerne so Knobelrätsel lösen oder sowas. Ne?
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dieses Gefühl am Ende, wenn man es dann schafft,
ist cool. Coole... Zack, das Schloss ist auf, super.
Ja. Ja.
Tolles Gefühl. Und... interessanterweise, wenn man das also nochmal in der Historie betrachtet, die Schlossermeister von früher, also so, ich sag mal, in der Renaissance und so, die haben also unheimlich tolle Mechanismen gebaut und eben auch so sogenannte Tricklocks. Es gibt einen eigenen Sammlermarkt für so Puzzleschlösser, wo auch extrem viel Geld ausgegeben wird, aber auch diese alten Schlossermeister, die haben eben Schlösser und Tresore gebaut, wo man erstmal hier was schieben musste, dann ging das auf und dann musste man hier drücken und dann so einmal das schließen und so verschiedene Schritte machen, um überhaupt dann das Schloss oder den Tresor zu öffnen. Und das ist sehr nah beieinander.
Ja, wir hatten ja vorhin auch nochmal darüber gesprochen, über so Escape Rooms, dass das ja auch öfters benutzt wird innerhalb von Escape Rooms.
Also in fast jedem Escape Room ist in irgendeiner Art und Weise Schloss, Schlüssel oder Tresor mit involviert.
Ja, weil diese Begeisterung von, wie du gerade sagst, das irgendwas zu manövrieren und dann halt irgendwie dieses gute Gefühl am Ende zu haben, wenn man es aufmacht.
Ja, so ist das dann so. Und und auch in dem Tresorbereich, ich versuche alles, was ich kann, versuche ich eben zerstörungsfrei zu öffnen, wenn das geht.
Mhm.
Geht aber häufig natürlich nicht. Weil wenn du irgendeinen Defekt hast, abgebrochenen Schlüssel oder irgendwas, dann musst du da irgendwie anders ran. Aber.
Und wann hast du angefangen, weil du bist ja auch Autor und du hast ja dieses Buch geschrieben, was du ja auch netterweise mitgebracht hast. Ein sehr großes, dickes Buch. Wie kam das zustande?
Also du siehst ja den Titel, lies mal vor.
Stasi Secret Service Tools, die geheime Schlossöffnungswerkzeuge der Abteilung 8.
Also die Stasi ist ja, glaube ich, jedem bekannt. Du kommst ja aus Berlin.
Ja.
Das ist die Abkürzung für Staatssicherheit. Und das war in der DDR, war das die Abteilung, die sich halt über diese Mittel da, also im Elektronikbereich und im mechanischen Bereich gekümmert haben. Und die haben halt, der Ansatz war, für jedes in der DDR verfügbare mechanische Schloss, über 30 Jahren gab es ja nur mechanische Schlösser, gab es ja noch keine elektronischen Schlösser, ein Werkzeug zu haben, um es zerstörungsfrei öffnen zu können. Und als dann die Maueröffnung war und die DDR eben Geschichte, ist viel von den Sachen eben vernichtet worden und hat halt die Wendezeiten nicht überlebt. Und durch einen glücklichen Umstand ist eben diese ganze Dokumentation und die Werkzeuge erhalten geblieben. Und das führt jetzt zu weit, das also zu erzählen. Aber das ist dann, ich habe dann halt da Zugriff gehabt und hab gedacht, oh, wie super cool. Würdest du das Buch kaufen? Ja, und dann habe ich angefangen, das Buch da eben auszuarbeiten.
Wow.
Und das ist eben die gesamte Dokumentation, die schriftliche Dokumentation, alle Werkzeuge und eben, wie die da halt eben Schlösser geöffnet haben und was sie halt eben gemacht haben.
Und diese Werkzeuge hast du? Oder hast
ich,
du noch ein paar davon?
Ich habe die ganzen Fotos alle selber gemacht.
Ja.
Und hatte eben Zugriff darauf. Ne?
Genau, ich habe auch irgendwo gelesen, du hattest dann auch ein Interview mit
jemandem. Vorne ist ein Interview drin, das ist super interessant zu lesen. Das ist von einem ehemaligen Mitarbeiter, der diese konspirativen Durchsuchungen gemacht hat. Und wenn du guckst, wenn du mal hier aufblätterst, das ist ein Originalbild, was sie dann halt aufgenommen haben in einem der Häuser oder Wohnungen, die sie durchsucht haben. Und das war natürlich überhaupt nicht gerne gesehen. Da hast du USA, hast du Madonna oder irgendwelche.
Also dieser Mensch hat es auf jeden Fall, also wir gucken gerade für die Zuhörer, wir gucken gerade in einer der ersten Blätter von diesem sehr schönen Buch, ist ein Bild von einem Zimmer und wo diese Person eindeutig nicht verbergen wollte, dass er
War halt der Westen, ja. Und das, da hängen halt verschiedene Poster von westlichen Popgruppen und eine amerikanische Flagge, genau. Und das war natürlich Gift. Ne? Das war der Klassenfeind.
Ja. Ja.
Und das wurde halt dann verwendet, wenn man irgendwelche Druckmittel aufbauen wollte für die Leute, wurde das halt verwendet. Es wurden Polaroids gemacht. Mhm. Ich wollte mal gucken, ob ich das finde, so auf die Schnelle. Es gibt nämlich eins, das ist ziemlich aussagekräftig. Ich muss mal blättern. Da kommen noch ein paar. Und wenn die reingegangen sind, zum Beispiel hier, das finde ich so. Das ist ungemachtes Bett und da hinten liegt der Teddybär. Und wenn sie das Bett durchsuchen wollten, haben sie erst ein Polaroid gemacht, dann haben sie das ganze Bett auseinandergenommen und haben am Schluss alles wieder so hingelegt, damit so aussieht, dass du, wenn du nach Hause kommst, dass du nicht siehst,
dass jemand da war.
Ja.
Wow.
Und dieses Interview, das ist sehr interessant. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Abteilung 8, der eben diese Schlossöffnungen vorgenommen hat und diese konspirativen Durchsuchungen. Und das ist schon, ja, ich meine, die Geschichte ist drüber weggegangen und es hat ja gezeigt, dass das keinen Bestand hat, dieses System. Aber es ist schon irgendwie schockierend, wenn man das liest. Und ja, wahrscheinlich ist das einfach Standard. Mhm. Gewesen oder ist es vielleicht auch noch diese Arbeitsweise?
Aber ja, die werden ja nicht nochmal reproduziert oder so. Also das sind ja,
gut,
ja dann
die Stasi galt ja, die Stasi galt ja seinerzeit als einer der leistungsfähigsten Geheimdienste der Welt, neben dem Mossad, glaube ich. Und jedes Land hat seinen Geheimdienst. Mhm. Also Amerika hat einen, Deutschland hat auch einen und jedes andere Regime auf der Welt. Nun leben wir in einer Demokratie und also hier werden unsere Persönlichkeitsrechte Gott sei Dank hochgehalten, aber das ist halt in anderen Ländern nicht so. Mhm. Und ich glaube, man muss sich keiner Illusion hingeben, wenn man irgendwie in den Fokus gerät, kann das also auch durchaus sein, dass...
Wir haben halt heutzutage einfach nur alle Alexas und somit.
Mag sein, ja. Muss ja jeder selber wissen, was er macht. Also die Risiken, das ist ja auch das Schöne beim Lockpicking, finde ich. Und deswegen finde ich es auch absolut gerechtfertigt, dass es das gibt und dass es auch in die Öffentlichkeit getragen wird, wenn du zum Beispiel ein schlechtes Softwareprodukt kaufst und die Hacker sagen, also vergiss das, weil das ist so und so leicht da reinzukommen, dann kannst du als Konsument ja selber entscheiden, kaufe ich es trotzdem oder nicht. Und das ist genauso mit dem Schlössern. Wenn du dir ein Schloss kaufen willst und du siehst, dass es geöffnet ist, dann kannst du ja trotzdem noch entscheiden, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Genau. Aber vielleicht entscheidest du dich dann für ein besseres Produkt.
Absolut. Ja. Du machst ja auch Seminare. Ist das korrekt?
Mhm.
Und du hast einen eigenen Blog, da könnte man auch nochmal drauf hinweisen.
Aber der ist schlecht gepflegt, also ich habe das. Also
ja, man hat ja dann...
Da ist zwar viel Content drin, aber länger nichts mehr passiert. Mhm. Aber ist ja auch egal.
Wie ist das bei Seminaren? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind dann Leute, die... Ist das sozusagen der Weg, wie man an den Beruf geht?
Genau, das kommt für, also ich arbeite zum Beispiel für eine Firma, die ist da im Kölner Raum. Die bilden halt, weiß ich, Schlüsseldienste, Feuerwehr und solche Gruppen aus und ja, für die wollen sich dann halt weiterbilden in dem Bereich. Und das ist auch so, wenn die zum Beispiel so ein Tresoröffnungsseminar besuchen, das ist meine Erfahrung. Die sagen, yeah, das mache ich und dann bin ich der coole Tresoröffner.
Ja, ja, genau, da kommt er. Aber, also so sieht also
aber so ist es halt nicht. Also es ist, muss man natürlich das technische Wissen haben, aber du brauchst das ganze Equipment und du brauchst auch schon einiges an Erfahrung.
Mhm. Ja. Wie ist denn die Community zum Beispiel hier in Hamburg? Wie viele gibt es denn? Kennt ihr euch alle untereinander?
Nicht
viele,
nicht klar, oder? Jeder kennt jeden. Das jeder ist noch nicht mal eine Handvoll Leute. Das sind also, ich sag mal, in Hamburg sind es... Vielleicht drei Leute, die das seriös und gut betreiben.
Und du bist einer der Vorreiter?
Weiß ich nicht, Vorreiter nicht, aber ich glaube, ich gehöre zu den dreien.
Okay, ja, sehr gut. Nee, weil ich dachte gerade, weil...
Oder vieren, was ist
die
ich
Geschichte, die du ja am Anfang erzählt hast, dass dein Name sozusagen reingeschrieben wird. Ja. Das heißt, ja. Der längste Einsatz, den du jemals hattest?
Es kann schon vorkommen, also ich glaube tatsächlich, das Häufigste, was ich mal machen musste, war, dass ich tatsächlich dreimal zu einem Kunden gefahren bin. Also, weil
dreimal zu einem Kunde?
Zu einem Kunden, um dann final eben den Schrank zu öffnen. Das war hier in der Nähe von Hamburg, ist ein ehemaliges Bankgebäude gewesen. Ein riesen doppelflügiger Panzerschrank und das war echt ziemlich nervig.
Nervig, ja.
Aber es sind nicht immer volle Tage, sondern ich weiß nicht, das erste Mal war ich da, habe ich irgendwie 3 Stunden gearbeitet, dann bin ich das beim zweiten Mal, dann ist irgendwas, glaube ich, ein Werkzeug kaputt gegangen, dann musste ich noch ein drittes Mal hin.
Mhm.
Und, also,
Wenn ich das Haus verlasse, bei meiner jetzigen Tür ist es so, dass ich immer sofort, immer die ganze Zeit nochmal abchecke, habe ich meinen Schlüssel dabei, habe ich mein Handy dabei.
Schließt du ab?
Nein, ich weiß, das ist der größte Fehler.
Das ist super. Der größte Fehler, eine nicht abgeschlossene Tür, also eine abgeschlossene Tür ist eh kein großes Hindernis, aber eine nicht abgeschlossene Tür ist gar kein Hindernis. Ich habe letztens ein Seminar gemacht hier für ein großes Institut. Und das war ein riesen Tagungshotel, schweineteuer. Und dann habe ich mir die Zimmertüre angeguckt. Und da habe ich ein kleines Video gemacht. Mhm. Und in 2 Sekunden ist sie geöffnet, die Zimmertüre. Habe ich ein Video gemacht und habe das dann eben im Seminar noch gezeigt. Habe gesagt, hier, passt übrigens auf, eure Zimmertüre. Ne? Ja. Es geht so und so leicht hier mit dem Werkzeug. Also easy. Also man muss auch, finde ich, immer ein Wissen schaffen oder eine Sensibilität ist das bessere Wort dafür. Nur weil eben ein Schloss dran hängt oder es eine massive Tür ist.
Oder wenn man es nicht so...
Heißt es nicht, dass das also irgendwie jetzt ein gut ist. Ne? Sondern man muss Minimum abschließen. Und ich sag mal, an den meisten Türen, also so normale Wohnungstüren, sollte man eben noch so einen Panzerriegel zusätzlich installieren.
Mhm. Oder einfach nichts Wertvolles besitzen.
Oder das.
So mache ich es.
Oder einen guten Tresor noch in der Wohnung.
Ja, genau. Okay. Ich weiß nicht,
und für die interessierten Hörer, es gibt ja, also A ist ja das Internet wirklich, wenn man sich dafür interessiert und nachgucken will, kann man das da eben tun. Es gibt aber bundesweit, gibt es ja diesen Verein, der heißt der SSDEV, mhm. Sportsfreunde der Sperrtechnik Deutschlands, ja. Eingetragener Verein, den gibt es.
Da bist du ja dabei.
Bin ich auch Mitglied, schon seit Anfangszeiten. Und in Deutschland wird ja alles richtig gemacht, da gibt es ja für alles einen Verein und so.
Aber der Name ist, die Abkürzung ist vielleicht nicht so prägend.
Es ist halt so gewählt worden damals. Mhm, und auf jeden Fall, die gibt es und die gibt es zum Beispiel auch in Hamburg. Und für Leute, die das interessiert oder sich da mal informieren wollen, das kann man im Internet finden, gibt es also jede Woche einen Abend, wo die sich treffen. Mhm. Kann man mal hingehen, kann man sich das mal zeigen lassen.
Ja.
Jetzt zwischen den Jahren, entschuldigung, muss ich noch sagen, zwischen den Jahren ist in Leipzig ist der große Hacker-Kongress. Mhm. Und ach, schon seit Anfangszeiten sind auch die Lockpicker immer mit auf den Kongressen mit dabei. Ja, weil das eben irgendwie so Hand in Hand geht. Und das ist super toll. Also der Kongress, der fand ja ein paar Jahre hier in Hamburg statt. Leider haben sie es dann nach Leipzig verlegt. Hoffentlich ist es mal irgendwann wieder in Hamburg und es ist ein unheimlich kreatives, cooles Umfeld. Ja. Also man denkt immer Hacker-Nerds, aber das
ist... Ich stelle mir jetzt auch einfach vor, wie alle mit Kapuzenpulli da sitzen.
Viele sitzen da mit Kapuzenpulli, aber man denkt immer, dass diese Nerds immer nur vor ihren Programmzeilen sitzen und irgendwas in die Computer reintippen. Aber es gibt ja Bastler und Macher und einfach Freaks und Künstler und es ist einfach super kreativ. Mhm. Also ich kann jedem empfehlen, wer da mal irgendwie Zeit und Lust hat und mal auf so einen Kongress gehen kann, das sollte man unbedingt tun. Ja. Im Sommer jetzt war gerade hier der große Hacker-Kongress und das ist wie so ein, ja, also auf dem freien Land, in so einer alten Ziegelei war das. Lichtinstallation, so cool, mhm. Also Party die ganze Nacht und richtig, richtig super cool. Einfach kann man auch, es ist wie so ein Festival.
Eigentlich. Ja, so ein Hacker-Festival.
Hacker-Festival, ja.
Ihr geht zu Wacken, wir gehen zu... ich gehe davon aus, dass mindestens einer von unseren Zuhörern, wie du damals vor 20 Jahren diesen Bericht gesehen hast und dann vielleicht Tresoröffner geworden bist, dass vielleicht einer unserer Zuhörer da draußen den Ansporn findet.
Mag sein.
Jetzt, du hast gesagt, du hast was mitgebracht.
Dann kannst du das mal ausprobieren.
Ja.
Das kannst du mal aufmachen. So sieht ein Pixel aus.
Okay, also.
Beschreib mal.
Das sieht aus wie ein Mäppchen, wo Stifte drin sind zuerst. Es ist schwer, es ist schwarz.
Die Lockpicks haben ja auch so ein Format wie Stifte, so ein bisschen. Ne? So
genau.
Länge.
Steht Sparrows drauf? Lockpicks. Okay, jetzt mach ich mal auf. Hört sich an wie ein Zelt, sehr gut. Da-da-da-da. Okay, jetzt, das sieht aus, wie als ob ich dich if I want to torture you. Wie heißt das auf Deutsch?
Quälen.
Wenn ich dich quälen will, weil ich ein Geheimnis von dir rauspressen will.
Kann man vielleicht
will,
auch damit machen. Kann ich habe es noch nie dafür verwendet.
Noch nicht. Nein. Können wir vielleicht noch ausprobieren. Gut, weil da sind ganz viele... Du kannst es besser beschreiben.
Das sind so kleine Handgriffe, flache Handgriffe. Das Ganze, so ein Lockpick, der ist ungefähr so lang wie ein Stift.
Sieht aber aus wie zum Beispiel auch wieder hier für Wein öffnen. Ganz
ja, kann, vielleicht. Ne?
Mit viel Imagination.
Genau. Und es gibt verschiedene Werkzeuge. Das kann man natürlich über das Mikrofon nicht so gut erklären. Es gibt drei Grundformen. Das nennt sich Hook, Snake and Diamond. Kommt ja
Hook,
auch aus.
Snake and Diamond.
Jetzt übersetz mal, was das heißt.
Schlange.
Genau. Diamond ist auch klar.
Diamond ist klar.
Der Diamant.
Diamant.
Und der Snake. Hook ist der Haken. Genau. Captain Hook. Und das sind die drei Grundformen. Also der Hook ist, kann man sich vorstellen, das ist so ein kleines, flaches Metallteil, was vorne so eine Nase hat, also nach unten gebogen. Das ist dieses hier, das ist ein Hook.
Mhm.
Dann die Snake, das ist so eine Schlange, also eine Welle.
Aha, okay.
Und der Diamond ist sowas hier.
Sieht aus wie Wasserwallen.
Ja, genau. Hier eigentlich der ursprüngliche Diamond ist nur so eine Nase, also wie eine Pyramide.
Das sieht, wenn man zum Beispiel, kann man sich auch vorstellen, wenn man näht.
Ja, häkelt ja, oder.
Häkelt.
Oder, ja, genau. Sowas in der Art. Also die, oder so Zahnarztwerkzeug oder irgendwie sowas in die Richtung. So sieht
Torture.
Das ein bisschen aus. Genau, Torture. So, und wenn man jetzt, und das sind all die Werkzeuge, man braucht noch was anderes, diese Spanner, diese sogenannten Tensioners.
Mhm.
Und die sind wichtig, weil man hat ja keinen Schlüssel, wenn man ein Schloss öffnen will. Und man will ja das machen, was der Schlüssel macht.
Ja.
Und den Schlüssel steckt man ja normalerweise rein ins Schloss.
Nochmal. Ja, sehr gut. Ja.
Und dann fasst man den Schlüssel ja vorne an und dann dreht man und dann geht das Schloss eben auf.
Kann
man
auch okay. Hier. Herrlich.
Oh. Nee. So. Und der Schlüssel, normaler Schlüssel, wir sprechen jetzt mal von normalen Schlüsseln, der sieht ja so aus.
Mhm. Ja, das sieht aus so wie ein normaler Schlüssel?
Wie ein normaler Schlüssel, genau. Der hat ja so verschiedene tiefe Zacken, so ein normaler Zackenschlüssel. Und man muss ja praktisch mit dem Lockpicking-Werkzeug, muss man ja das machen, was der Schlüssel alles auf einmal macht, muss man irgendwie versuchen, mit dem Werkzeug zu simulieren. Und diese Drehbewegung, die man ja über den Schlüsselkopf macht, um das Schloss dann final zu öffnen, die muss man ja irgendwie auch simulieren. Und dazu gibt es eben den Tensioner. Das ist so ein kleiner...
Der sieht aus wie von Ikea, so ein...
Ja, so wie, also so ein, nur von wie so ein Imbus von der Größe ungefähr. Das ist aber eigentlich nur ein flacher Metallstreifen, der abgewinkelt ist, sodass man da den irgendwie da in das Schloss da rein machen kann. Und du siehst, wenn ich das hier rein
Spannung,
tue in den Kern,
versuche ich
zu drehen, kann ich nicht. Weil hier diese Stifte, die in dem Schloss sind, sperren.
Genau.
Und der Schlüssel macht ja diese verschiedenen Zacken, der bringt zeitgleich alles hier auf die richtige Höhe, dass eben der Kern frei drehen kann. Und was ich jetzt eben beim Lockpicking mache, ich nehme jetzt zum Beispiel auch irgendwie so ein Gerät hier. So
das eine, wäre Snake?
Das ist jetzt, ja genau, so eine, ja eigentlich eine Snake. Der hat jetzt einen speziellen Namen, der nennt sich Bogota.
Bogota, okay.
Ich muss hier leichte Spannung geben, weil ich ja will, dass das Schloss öffnet und mit dem...
Bogota.
Versuche ich jetzt eben diese Stifte auf die richtige Höhe zu setzen.
Okay.
Und ich versuche das mal, ich gehe da einfach rein und rutsche einfach nur über die, einfach nach dem Zufallsprinzip,
ja,
über die Stifte rüber.
Okay, warte mal, vielleicht kann man das noch hören.
Ja, ich kann es mal.
Ah, oh, man kann es hören.
Mhm. Also wenn man das an der Türe hört, sollte man
sich
misstrauisch werden.
Und das macht man jetzt?
So, schau. Und jetzt habe ich es geschafft, die auf die richtige Höhe zu bringen. Und jetzt kann ich eben mit dem Spanner das Schloss eben öffnen. Ne?
Und das hast du nur gemacht, indem du einfach die ganze Zeit hin und her...
Ich habe jetzt hier leicht gespannt und habe tatsächlich mit dem Bogota habe ich da einfach nur drin rumgerüggelt und habe zufällig die Stifte auf die richtige Höhe gesetzt. Jetzt ist natürlich das richtige Lockpicking, wenn man das beherrscht und geübt hat, dann kann man auch fühlen und weiß, aha, der Stift, der bindet jetzt, den muss ich jetzt auf die richtige Höhe bringen. Das kann man, aber nach diesem Zufallsprinzip, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, du kannst jetzt hier nochmal an der Seite reingucken, da siehst du eben den Mechanismus, weil es eben aufgeschnitten ist, kannst du mal selber machen. Genau, dann werden diese Stifte auf die richtige Höhe gebracht und dann kann man das frei drehen. Und das versucht man eben zu simulieren. Und das funktioniert eben bei erstaunlich vielen Schlössern nach diesem Zufallsprinzip. Und dieses Lockpicking, das ist das sogenannte Raking.
Raking.
Einfach nur zufällig das machen, genau. Damit kann man erstaunlich viele Schlösser eben öffnen. Also zum Beispiel kleine Geldkassetten, was weiß ich, Schubladen, Büroschränke. Also das ist alles ganz super easy.
Das macht
und
schon Spaß.
Ein Aspekt in der Sicherheit, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, ist zum Beispiel auch, es ist nicht unbedingt das Schlimmste, wenn was weggenommen wird. Manchmal ist es viel schlimmer, wenn irgendwas Kompromittierendes dazugelegt wird. Mhm. Wenn du deinen Schrank abschließt und einer will dir böse.
Genau, und tut noch.
Und nimmt, keine Ahnung, den teuren Stift vom Chef und legt ihn in deine Schublade und schließt wieder ab.
Ja, stimmt, ja. Das ist nicht so gut. Ne? Wurde denn bei dir schon mal eingebrochen? Oder?
Gott sei Dank nicht.
Noch nicht?
Nee, nein.
Wie ist mit Autos? Ist das
Autos sind auch Schlösser. Ne? Mhm. Also kann man auch öffnen, klar. Also ein Auto, ich habe mal eine große Anzeige gesehen, ein Auto ist kein Tresor. Also die Leute, die denken, die legen ihr Handy auf den Sitz und schlagen die Türe zu und denken, das ist super, das ist
ja
halt eben
ja.
nicht.
Ne? Mir wurde mal was aus dem Auto geklaut.
Ja genau, aus dem Auto wurde uns tatsächlich auch mal was geklaut. Aber
ich habe aber im Nachhinein gemerkt, ich habe es gar nicht abgeschlossen. Das
ja.
war vielleicht.
Ja, siehst du, das ist vielleicht dein Problem.
Ja, ja. ja. Und das war auch das, was du damals gekauft hast, sowas Ähnliches?
Ist, ja? Also ich habe natürlich über die Zeit, ich habe Dutzende hier, aber du kannst hier, die habe ich dir mitgebracht, die sind zwar ein bisschen angerostet, aber die schenke ich dir.
What? Ach, wie
und
cool.
Die, und einen Spanner kannst du auch noch haben. Die, aber Spanner kann man sich auch selber machen.
Weil nicht so wie du, ich werde das nur für illegale Sachen benutzen.
Berlin, aufgepasst.
Ja. Pickpocket. Und glaubst du, das wird alles auch nochmal, bleibt das immer beim Englischen oder wird das auch nochmal übersetzt oder habt ihr selber jetzt auch nochmal neue Wörter dafür gefunden?
Nee, also hat sich durchgesetzt. Also Lockpicking ist einfach der gebräuchliche Begriff. Ne?
Ja.
In Deutschland ist es ja holprig. Zerstörungsfreies Schloss öffnen ist natürlich langweilig. Hier, ich habe dir noch eine Tüte mitgebracht.
Yes. Ja. ja, also du hast ja dann dein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht.
Das kann man so sagen.
Was ist denn jetzt dein Hobby?
Jetzt ist mein Hobby, Schlösser zu sammeln. Also nicht Loire-Schlösser, das habe ich nicht das Geld für, aber also ich sammle Schlösser. Schlösser und Tresorschlösser, das ist mein großes Hobby. Ist aber auch natürlich berufsbedingt.
Ja.
Ja.
Wie steht es mit dem Wein?
Ja, ich trinke gerne Wein nach wie vor.
Ne? Wir trinken gerade Wein, deswegen.
Genau. Cheers.
Nee, aber mit Wein, das Weingeschäft ist für dich
ja.
passé?
Ja, nur noch als Kunde.
Ja.
Ja. Aber ich trinke immer noch gerne Wein. Ich sammle auch Wein. Also ich habe auch schon von Kunden Wein geschenkt bekommen. Also ich war bei einem Kunden ganz lustig auch. Der war so ein bisschen, also es gibt ja den Unterschied Messis und Sammler.
Okay, warte, es gibt Messis. Dann
Messis, was ist ein Messi?
Jemand, der extrem viel Unordnung hat und nicht aufräumt.
Und zwar auch Müll und Dreck.
Genau.
Ja, genau. Aber es gibt auch Sammler.
Mhm.
Es gibt auch Sammler, die haben halt da, die sammeln Sachen. Die haben halt einfach Tonnen von Zeug.
Ganz oft sind wahrscheinlich Messis, die sagen, nee, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler.
Ja, mag sein. Aber das ist schon eine deutliche Unterscheidung.
Ja.
Und ich war mal bei einem Kunden, der war Sammler. Also, und zwar richtig, also alles hochwertige Antiquitäten und alles.
Mhm.
Und dann bin ich bei ihm reingekommen und da hatte ich auch einen Tresor geöffnet. Und dann gingen wir so die Treppe hoch und links auf der Treppe standen lauter Flaschen, Weinflaschen. Und dann so irgendwie ganz durcheinander und verschiedenste Sachen. Und dann sagte er, ja, die kauft er immer, der geht jede Woche auf den Flohmarkt und kauft er irgendwie was. Und dann, die kauft er immer auf dem Flohmarkt.
Die Weinflaschen?
Die Weinflaschen, häufig. Und dann fand ich das sehr cool von ihm. Das habe ich mir, er nimmt immer einen Korkenzieher mit auf dem Flohmarkt. Und wenn er irgendwo Flaschen sieht, dann macht er immer erstmal eine Flasche auf und probiert. Und wenn ihm der schmeckt, dann kauft er den Rest. Und wenn nicht, dann...
Gibt ihr die einfach zurück?
Ich hasse, oder? Weiß ich nicht. Oder ist ja Verhandlungssache.
Ja.
Fand ich aber cool. Und dann gehe ich so hoch die Treppe und stand oben auf der, fast auf der letzten Stufe stand eine Flasche, ein ganz alter Rioja, 1970, das ist mein Geburtsjahrgang.
Ja.
Und dann sage ich, lustig, das ist mein Geburtsjahrgang. Und dann sagte ich, ja, den können Sie mitnehmen, schenke ich Ihnen.
Und dann hast du den zuerst mal aufgemacht, ja. probiert und gesagt,
oh,
nee,
den haben wir, nicht. Den haben wir getrunken. Ich bin in so einer Weinrunde da.
Ja.
Und der war exzellent, war super gut. Sehr lustig.
Das ist jetzt, ich freue mich, dass ich dieses hier geschenkt bekommen
habe.
Ja,
jetzt musst du nur noch ein bisschen üben. Ja, kannst du dir ein paar Tutorials hier mal angucken und,
ja,
dann...
Ich hatte das letztens, ich musste...
Vielleicht findest du auch noch eine zweite Bestimmung.
Absolut. Vielleicht auch eine richtig gute erste Bestimmung. Das sieht so danach aus. Ja. Ich hatte das einmal, wo ich weg war und meinen Schlüssel verloren habe. Und dann kam ich, und das, ich war auf Reise und Arbeit, und ich kam nach irgendwie auch eine längere Flugzeit dann endlich nach Hause an, und die Tür war verschlossen. Mhm. Das ist schon ärgerlich, weil man dann natürlich jemanden anrufen muss, und die mussten wirklich das ganze Schloss austauschen. Ja. Aber da sind wir auch wieder beim Vertrauen, weil derjenige hatte ja auch dann definitiv auch einen Schlüssel zu meiner neuen Tür. Und ja, gut, das ist ja nie, dass man denkt, ah, wenn
jetzt... Sich da geben. Also das ist, also derjenige, der das einbaut, der ist ja verpflichtet, die abzugeben. Ja klar, wenn ich meine kriminelle Energie geht immer, wenn du an denjenigen gerätst, der einen Schlüssel behält, dann hast du natürlich keine Chance.
Aber ich war erstaunt, dass ich relativ schnell ohne Probleme einfach zum Schlosser gehen kann und meine Schlüssel neu machen kann.
Ja, das gibt also einfache Schlüssel, die kannst du kopieren lassen. Und es gibt ja auch, also bessere Zylinder haben eine sogenannte Sicherungskarte. Und die musst du eben haben. Und diese Sicherungskarte kriegst du, wenn du das Schloss kaufst.
Mhm.
So.
Okay.
Und die legitimiert dich eben für die Kopie. Und sonst darfst du es eben nicht
machen. Oder man muss extra viel Geld bezahlen oder so?
Mag sein, es gibt mittlerweile Maschinen und es gibt auch bestimmt Möglichkeiten, das, aber es ist halt nicht ganz so einfach.
Ja. Und dein Slogan ist, kein Tresor bleibt bislang verschlossen. Bislang, ist das auch bis jetzt auch so?
Es ist ja so, ich habe ja den großen Vorteil und ich bin ja nicht im Zeitdruck. Mhm. Wenn du mich rufst und sagst, mach bitte meinen Tresor auf, dann habe ich ja Zeit. Mhm. Ich muss ja nicht die Polizei kommt, ich muss schnell wieder weg, sondern ich kann all mein Werkzeug holen, ich kann mich hinsetzen, kriege einen Kaffee.
Ja. Wie ist das? Hattest du mal darüber nachgedacht? Weil es gibt ja die Bombenentschärfer, die stehen unter Zeitdruck.
Ja, aber das ist ja nichts. Da hätte ich
Vergleichbares.
Nein, das wäre nichts für mich.
Also wenn ich eine Bombe finde, nicht dich anrufen.
Nein.
Wenn ich eine Bombe in deinem Tresor anfinde, dann dich auch nicht anrufen.
Nee, bitte nicht. Okay. Es ist ja zum Beispiel so, es sind viele Kunden sind ja Waffenbesitzer.
Ja.
Weil es ja gesetzlich vorgeschrieben ist, die Waffen in einem entsprechenden Behältnis zu verwahren. Und das kommt häufig vor. Und da ist dann teilweise eben auch Schwarzpulver und so im Spiel. Also da muss man dann natürlich vorsichtig sein. Na, wenn man da den Schrank öffnet, kannst du nicht mit der Flex rangehen und Feuer und Funken machen, sondern musst
aufpassen.
Halt aufpassen, ja.
War das schon mal das, oder öfters? Das?
Ja, häufiger. Nee.
Hast du selber eine Waffe?
Hä?
Hast du eine Waffe?
Ich, nö.
Nee. Hast du einen Tresor?
Ich habe viele, einige. Ja. Dutzende. Ja. Ich hatte auch noch eine, das ist auch noch eine wirklich lustige Geschichte, da haben wir eine größere Reise gemacht, waren wir in Amerika unterwegs. Und dann waren wir in San Francisco und sind an den Flughafen gefahren. Dann haben wir die Koffer gerade ausgepackt, dann sind wir mit dem Uber gefahren. Und dann, ich war da gerade mit den Koffern zu Gange und dann höre ich nur so, irgendwie fragt irgendjemand, does anybody have a Slim Jim? Und ein Slim Jim, das ist eigentlich ein Öffnungswerkzeug für Autos. Das ist so eine Blattfeder. Die hat so einen Haken vorne dran und damit kann man zwischen der Scheibe und der Tür in die Türe reingehen und kann man das Gestänge ziehen.
Ja.
Dann denke ich so, Slim Jim, wer kennt das denn hier, wer fragt das denn? Dann war das so ein älterer Herr, weiße Haare, Schnauzbart und habe ich die Koffer da erstmal da so hingestellt und sagte ich zu ihm, was ist denn los, was haben Sie denn für ein Problem? Dann sagt er, ja, ich habe meine Schwiegermutter gerade zum Flughafen gefahren. Und ich stehe da vorne in der Kehre da in dieser an dieser Haltezone und habe meinen Schlüssel im Auto liegen lassen und die Türe zugeschmissen.
Nein.
Und dann habe ich so gedacht, ja, okay. Dann sagt er, ja, die Security und so, die wissen schon alle Bescheid. Und ich nehme natürlich, also das war eine längere Reise, waren wir 3 Monate unterwegs. Dann habe ich auch ein Pixel dabei gehabt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, vielleicht kann ich helfen. Ja, das war ein Chrysler, Jeep war es.
Ja.
Und dann habe ich mein Pixel geholt, da aus dem einen Koffer. Wir hatten noch gut Zeit mit dem Flug. Und dann bin ich mit ihm da zum Wagen hin. Und dann habe ich gesagt, jetzt hör mal, wie kannst du beweisen, dass das dein Auto ist?
Ja.
Ja?
Meine Schwiegermutter sitzt noch drin.
Genau. Dann hat er gelacht und macht sein Portemonnaie auf und dann war es ein Police Officer.
Ah, okay.
Da habe ich gesagt, okay, ich habe hier ein Pixel dabei, zufälligerweise, aber man muss sich das mal vorstellen, was für eine Koinzidenz. Ne?
Ja, also, von seiner Seite, diese Geschichte ist so,
die ist so absurd.
Erzählt immer noch bei Weihnachtsfeiern.
Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere mal aus. Ich hatte natürlich nicht nur so für normale Schlösser. Autoschlösser sind nochmal anders, habe ich gedacht, aber ich probiere es mal aus. Spanner rein, offen das Ding. Ne? Er hat seinen Schlüssel rausgeholt, er so, ich glaube es nicht. Ne?
So, one
ich
sage,
jetzt komm mal, jetzt müssen wir nochmal ein Foto machen. Ach, das Foto habe ich immer noch auf dem Handy. So. Und er so strahlt über das ganze Gesicht. Ne? Das war richtig cool. Das war so cool. Lustig. Und wie du sagst, er wird das erzählt er noch seinen Enkeln.
Ja, natürlich. Ach, sehr cool.
Eine coole Story.
Das ist eine sehr coole, gute, schöne Abschiedsgeschichte. Tausend Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut, Oliver. Und,
die Zeit geht schnell vorbei.
Ja, die Zeit geht schnell vorbei. Hast du noch irgendwas? Noch eine Frage an mich?
Gut, wenn du keine Fragen mehr hast.
Nee, wir haben ausgefragt. Nochmal zum Abschied. Cheers.
Cheers. Ohne Wein, nur Wasser.
Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.